Historische Rebsorten sind seltene Weinstöcke, die bis zu ihrer Entdeckung als verschollen oder sogar ausgestorben galten. Sie sind eine jahrtausendalte, klimaerprobte Sortenvielfalt, die in nur einem Jahrhundert verloren ging. Sie sind der Spiegel unserer Vergangenheit. In unserem Podcast erfahren Sie unglaubliche Dinge über eine wiederentdeckte Weinwelt. Folgen Sie uns mit einem Glas Wein aus historischen Rebsorten und schmecken Sie Geschichte.
Hallo Andreas. Im letzten Mal haben wir uns unterhalten, wie unsere eigentliche Kulturreben sich entwickelte aus dem klimatologischen Eiszeitalter heraus bis zum eigentlichen Urknall vor ca. 8000 Jahren. Jetzt sind wir sozusagen verortet irgendwo im vorderasiatischen Raum. Wir haben festgestellt, nur die eine Rebe gab es früher nicht. Die Entstehung unserer Kulturrebe und unseres Weinbaus begann auch nicht in Georgien. Aber dennoch war es die Region, wo zuerst Weinbau betrieben wurde. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie ging es weiter? Wie kam jetzt der Weinbau zu uns nach Europa, nach Italien, nach Frankreich, das so gelobte französische Weinbaugebiet? Was war dann jetzt im Gange? Ich kann mir vorstellen, es hat wieder was mit Klima und es hat auch wieder was mit den Menschen und ihrer Völkerwanderung zu tun. Vielleicht kannst du es an ein paar exemplarischen Beispielen mal zeigen, wie wir dann das Glück hatten, die Kulturreben
zu bekommen. Es ist natürlich schwierig, durch mehrere Jahrtausende Kulturgeschichte da das auf einen kurzen Nenner zu bringen. Und ob der Weinbau tatsächlich in Georgien begonnen hat, das stelle ich mittlerweile auch in Frage, weil die Völker, die Georgien besiedelt haben, die haben, wie gesagt, auch andere Regionen besiedelt. Auch markergenetisch sticht der Georgien nicht hervor.
Nur einer von vielen im Prinzip.
Ja, also dieser Marker G2A, der damit verbunden wird mit diesem frühen Ackerbau und auch mit dem frühen Weinbau, den findet man auch an der Donau, den findet man auch in Syrien, den findet man auch in Indien. Ja, also das ist jetzt nichts, sagen wir mal, anthropologisches, ja, oder ethnografisches gewesen, was Georgien da besonders macht. Oder wenn man sich die Shulaveri-Shomu-Kultur anguckt, Shomu-Tepu, also diese Shomu, dieses Volk der Shomu, was in der Antike noch am Rhein gelebt hat, und da Kamave hieß, oder Chamave, oder Hamburg, diese Hamm aus Hamburg oder aus Mannheim, ja, diese Shomu, die eins der Schlüsselvölker sind, weil ja auch das indische Soma und das iranische Hauma nach diesem Volk benannt ist und auch die Shamo Gobi, also dieses Gebiet, wo diese ganzen Völker eigentlich hergekommen sind ursprünglich, heißt heute noch so, und man findet die Shamu auch in Mesopotamien, man findet sie an der Donau, man findet sie anderswo, wenn man sich die Ortsnamen und die Flussnamen und solche Dinge mal anguckt. Also das Spezielle, was Georgien angeht, ist, glaube ich, bloß, dass die halt, weil sie ein kleines Land haben und eine gute Archäologie, ihre Fundstätten, die sie da haben, sehr sorgfältig auf Rebkerne analysiert haben, während zum Beispiel die Rebkerne, die man an der Donau gefunden hat, die wurden pauschal als Wildreben abgetan, stammen aus der gleichen Zeit, aber wurden pauschal als Wildreben abgetan. Und weil es ja Wildreben waren, hat man die halt gesammelt, aber nicht angebaut. Aber wenn man sich die Rebkerne von der Donau anguckt, dann sind das genau die Kerne, die eben ein Riesling, ein Traminer oder ein Adelfränkisch haben. Ja, also das sind keine Wildrebenkerne. Und wenn man die botanische Literatur kennt, dann haben sich sogar die Botaniker mal, also die Paläobotaniker, die haben sich mal gefragt, ja, wie das mit den Wildreben an der Donau eigentlich ist, weil die ja gar nicht die Formen haben, die tertiären Wildreben aus Pannonien, also diese Vitis tocayensis zum Beispiel, hatte damals im Tertiär. Also das waren andere Wildreben. Und komischerweise hat man diese Kerne dann auch bei den Slawen im Baltikum gefunden, zu einer Zeit, wo es da noch 5 Grad wärmer war im Sommer. Und also wenn man so ein bisschen die Literatur kennt, muss man das auf jeden Fall in Frage stellen, dass das Wildreben waren. Das könnten genauso gut Pinot gewesen sein oder Süßschwarz oder solche Sorten. Und wir haben ja auch jetzt mehrfach festgestellt, dass man aus der Genetik quasi ableiten kann, dass gerade der Süßschwarz oder auch der Pinot mindestens 8000 Jahre alt sind.
Also und der Hartblau.
Und der Hartblau und wahrscheinlich auch der Kleinberger und noch ein paar andere Sorten. Also alle, die eben diese sehr kleinen Trauben oder kleinen Beeren haben, wahrscheinlich auch der Schwarzbrauner Riesling, dass die alle aus dieser Urzeit stammen, vor 8000 Jahren quasi, wo der erste Weinbau in Georgien
auch. Alles dann zur F1-Generation.
Ja, das müsste man halt im Einzelnen dann klären, weil ich habe nicht von jeder Sorte den Genotyp. Ja, zum Schwarzbrauner Riesling zum Beispiel habe ich nicht, da kann ich nur vermuten. Oder man sieht, dass er mit dem Traminer verwandt ist, so wie fast alles mit dem Traminer verwandt ist aus dieser Zeit. Aber der Traminer ist halt selber ein Produkt dieser Gruppe und ist sicher nicht die Urrebe. Ja? Also der blaue Riesling, den wir in Brandenburg gefunden haben, ist sicherlich vor dem roten Traminer gewesen. Auch wenn man sich die Trauben anguckt, gibt es auch gar keinen Zweifel dran. Und der blaue Riesling ist ja eine richtige Rotweinsorte und nicht.
Meinst du den schwarzblauen Riesling jetzt oder
blauen Riesling? Nee, den blauen Riesling alias blauer Traminer.
Blauer Traminer,
dann war der die Genetik vom Traminer hat, aber eine Rotweinsorte ist, also eine richtige Rotweinsorte. Der kann nicht aus dem roten Traminer mutiert haben, wie der blaue Silvaner aus dem weißen Silvaner, sondern der muss vor dem eigentlichen Traminer gestanden haben. Und
die haben auch alle mächtig Säure, ne?
Also, haben alle mächtig Säure, die haben auch mächtig Farbe und haben eigentlich alles, was eine Rotweinsorte braucht. Aber und sie stammen sicherlich auch aus diesem feuchten Gebiet um das Kaspische Meer herum. Aber es sind eben keine Wildreben mehr, sondern es sind die ersten Kulturhybriden, die wahrscheinlich diese Kreuzung mitgemacht haben aus, sagen wir mal, iranischen oder georgischen oder aserbaidschanischen Wildreben mit dieser chinesischen Urrebe, die diese fünflappige Vitis turkestanica, so nenne ich sie im Moment, die eben aus des Amorensis Blut hatte, die Frühreife mitgebracht hat, die Winterfrostfestigkeit mitgebracht hat. Und wir haben ja interessanterweise tatsächlich so eine Rebe, oder ich habe sie gefunden als Sorte in der Schweiz, das war der frühe Kläfner, so heißt sie ursprünglich, und die sieht genauso aus wie diese Vitis turkestanica, die sieht auch so aus wie diese Freiburger Wildrebe, die Frau Willmanns noch im Elsass gefunden hat. Und sie hat kleine Trauben, kleine Beeren und sie ist sehr frühreif und sie ist sehr frosthart. Also das könnte wirklich überhaupt die Urrebe gewesen sein. Aber das müsste man im einzelnen Fall dann auch nochmal genetisch prüfen, weil ich habe den Genotyp nicht. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, was da an Genetik drin ist. Nichtsdestotrotz, also wir hatten diesen Fixpunkt von dieser Jahrtausenddürre, die eben mehr als 200 Jahre gedauert hat und die einfach ein extrem einschneidendes Erlebnis war, gerade in der Zeit, wo es vorher 2000 Jahre extrem feucht und warm war.
Die Menschen mussten wandern, die mussten wegziehen, mussten aus dieser
Dürre heraus. Und gerade die Dürregebiete, die heute quasi Wüste sind, die es damals nicht waren, aber die gerade die Gobi zum Beispiel oder auch die beiden Wüsten in Zentralasien, aber vor allem die Gobi, diese Shamu-Gobi und Altai-Gobi, wie sie halt heißt, das Gebiet. Das war ja damals, zumindest jetzt Richtung China, sehr viel mehr mit diesen Hirsebauern besiedelt, was man archäologisch nachweisen kann, als es heute überhaupt möglich wäre von den Niederschlägen her. Und fast alle Völker, die irgendwas mit Weinbau zu tun haben oder hatten, die kamen aus Nordchina, und dann kann man sich jetzt im Einzelfall streiten, kamen sie jetzt direkt vom Gelben Fluss oder kamen sie aus Gansu oder kamen sie aus dieser Shamu-Gobi, die direkt neben dran liegt. Ja. Aber es ist schon klar, dass die alle da irgendwie im nördlichen Teil von Tibet gesiedelt hatten und extrem stark von dieser Dürre betroffen waren, weil ja der Monsun, wie gesagt, der Ostküstenmonsun ist ausgeblieben und dann ist einfach nach 2-3 Jahren ist schon vorbei. Also die Dürre hätte gar nicht 200 Jahre lang dauern müssen. Ja. Es hätten auch 10 Jahre gereicht, um die Leute irgendwie aus ihrer Heimat zu vertreiben. Und das muss wirklich im großen Stil passiert sein, also nicht bloß mit 5 Leuten oder so, sondern im großen Stil, weil ja ganze Fraktionen fast zur gleichen Zeit nach Indien, nach Iran, in Kaukasus, an die Donau, selbst an die Ostsee gewandert sind. Also es muss ein relativ großer Trek mit T, von Leuten gewesen sein, die da durch diese Trockengebiete geflüchtet sind und dann halt erstmal in Zentralasien gelandet sind, an diesem Oxus, der eben sich unterscheidet vom Gelben Fluss, dass er eben Gletscherwasser kriegt, während der Gelbe Fluss ja in Tibet entspringt, in einem eigentlichen Trockengebiet, sodass auch der Gelbe Fluss dann relativ wenig Wasser hatte. Aber der Oxus, also dieser sogenannte Fluss, der heute Amu Darya heißt, der heute im Aralsee endet, der floss damals eben ins Kaspische Meer. Und selbst die Griechen, also die frühen Griechen, haben diese Mündung ins Kaspische Meer noch beschrieben, in einer Zeit, wo man eben minoische Warmzeit hatten, also auch nochmal so ein Rückfall ins Atlantikum, sage ich mal, in diese feuchte, warme Periode, die in der minoischen Warmzeit natürlich nicht Jahrtausend gedauert hat wie damals, sondern ein paar hundert Jahre nur gedauert hat, aber das war auch eine sehr feuchte, warme Zeit, wo eben dieser Oxus noch ins Kaspische Meer geflossen ist. Und gut, also das war der Fixpunkt.
Waren ja aber viele Flüsse zu dem Zeitpunkt durch die Trockenheit auch ausgetrocknet. Und das ermöglichte ja dann auch den Völkern in den vertrockneten Flussläufen zu wandern. Ne? Du orientierst dich ja dann auch teilweise, wenn du dir überlegst, wie könnten die Völker gewandert sein, orientierst du dich auch an der Möglichkeit, dass man sozusagen in einem ausgetrockneten Fluss das sehr angenehm westwärts ziehen kann, ohne dann die Topografie der Berge zu besteigen zu müssen. Man geht einfach über die Flusstäler entsprechend schnell voran. Ne?
Kann dann halt nur in der Trockenzeit gehen. Aber wir sind ja im Monsungebiet, also nach dem Monsun bricht ja 3-4 Monate Trockenheit aus. Mhm. Und der Unterschied zu heute ist halt, dass es heute keinen Sommermonsun mehr gibt. Mhm. Ja? Sondern bloß noch allenfalls Wintermonsun, aber der Sommermonsun fehlt halt. Und den gab es eben noch bis zum Ende des Atlantikums, gab es den noch in Zentralasien, in Nordchina und eben auch anderswo, in Arabien oder in der Sahara. Und gut, also wir hatten diesen Punkt, wo die Keramik kam und wo quasi die allererste Möglichkeit eingeführt worden ist, zusammen mit der ersten Kulturrebe aus Turkestan, um überhaupt Wein zu machen. Und dann gehe ich mal davon aus, dass es tatsächlich so ähnlich gelaufen ist, wie das in Georgien teilweise heute noch so ist, weil zumindest bis vor 100 Jahren hat mir der georgische Wissenschaftler David hat mir erzählt, dass also vor 100 Jahren in Georgien noch männliche Wildreben an die Zäune von den Weinbergen gepflanzt worden sind, weil doch manche Sorten da einerseits noch weiblich sind oder auch generell der Bestäubungseffekt vergrößert wird und der Ertrag dadurch sicherer wird. Und in dieser Übergangsphase, wo man quasi nicht die Wildreben, die weiblichen Wildreben aus dem Urwald geholt hat, sondern die männlichen, und zusammen gepflanzt hat mit diesen mitgebrachten Reben aus Turkestan, in dieser Phase sind dann die ersten Sorten entstanden, sagen wir mal der Pinot oder der Süßschwarz oder was auch immer. Und man sieht diesen Sorten eigentlich auch an, weil die haben so ein Element, was beim Traminer durchschlägt. Das ist dieses ungelappte runde Blatt, was man auch im Kaukasus bei den Wildreben findet, bloß eben in Miniaturausführung. Mhm. Und man hat gleichzeitig auch beim fünflappigen Pinot zum Beispiel, oder auch Traminer neigt da manchmal zur Fünflappigkeit, man hat diesen Blatttypus, der tatsächlich durch diese Vitis turkestanica vertreten wird. Ja? Und man hat noch relativ schwach behaarte Sorten. Süßschwarz ist ja ganz kahl, Pinot ist auch nur mäßig behaart, wenn man jetzt mal vom Schwarzriesling absieht. Und auch die anderen Sorten haben nur eine schwache Behaarung, die man so in der Art ungefähr auch bei diesen Wildreben im Kaukasus findet. Also ich rede jetzt vom östlichen Kaukasus. Und Kachetien zum Beispiel, da habe ich die gesehen. Und der nackte Blatttyp eben, der aus Turkestan kam. Und dann muss aber irgendwann später, weil wir haben zwar in Moldawien und in anderen Ecken der Welt, haben wir eben stark behaarte Rebsorten, auch in Russland, muss später dann noch dieser indische Lanata-Typ, oder vielleicht war es auch eine chinesische Ursorte, eine andere Ursorte mit stark behaarten Blättern vom Pazifik, die es da auch gibt, muss noch zusätzlich eingetragen worden sein, um überhaupt die Sorten zu konstruieren, die heute diese starke Blattbehaarung haben. Oder auch Triebbehaarung, ja, die dann gleichzeitig wieder gegen Frost schützt in starken Frostgebieten, wie in Russland zum Beispiel. Also dass es in Moldawien so viele Sorten gibt, die stark behaart sind, kommt nicht von umsonst, weil da ja die strengen Winter sind und der Knospenschutz durch die Behaarung auch eine Rolle spielt tatsächlich bei der, ja, im Kampf gegen die Umwelt, sage ich jetzt mal so. Ja. Ja, aber dieser Weg, sage ich jetzt mal, von dem ersten Sortentypus, der noch kleine Trauben hatte und kleine Beeren, wie jetzt Schwarzbacher Riesling zum Beispiel oder auch Pinot, wenn man so will, hin zu diesen Sorten, die man aus Palästina kennt, wo die Trauben einen halben Meter lang sind, ja, oder Sorten, wie man sie aus Persien kennt oder aus der Türkei, wo die Beeren aussehen wie Pflaumen. Ne? Es gibt ja auch diese sogenannte Pflaumenrebe, die eben deswegen so heißt, weil sie pflaumenartige Beeren hat.
Du findest in Japan, findest du Rebsorten, Japan, die kannst du schälen. Ja. Die, ja.
Und also da ist noch einiges, sagen wir mal, passiert an Hybridisierung. Ja. Und zwar immer wieder, weil dieses Volk, was vor 8200 Jahren gekommen ist, war nicht das einzige Volk, was gekommen ist, sondern es sind später immer wieder Völker aus diesem nordchinesischen Raum, sage ich mal, und dann auch später aus Indien oder aus dem Iran zu uns gekommen, nach Anatolien, nach Südfrankreich, nach Iberien oder eben auch letztendlich nach Deutschland. Und es gab eben auch, also soweit ich das jetzt alles recherchiert habe, waren es immer wieder Naturkatastrophen, die Leute quasi veranlasst haben zu wandern. Und eine dieser Naturkatastrophen, das waren eigentlich zwei, das ist quasi, wird eingeleitet durch zwei Dürren, die so ähnlich lang gedauert haben wie das 8200 Jahre Event. Das ist die Dürre, die nennt man Piora 1 und Piora 2 und danach war Bronzezeit. Mhm. Ja, vorher war Kupfersteinzeit, danach war Bronzezeit. Und diese Piora 1 und Piora 2 Dürren haben diese 4500 Jahre lange Phase des Atlantikums und Präatlantikums quasi beendet. Unterbrochen durch das 8200 Jahre Event, aber das hatten wir ja schon. Und dann begann so eine mehr als tausendjährige Phase, wo es relativ kühl und relativ trocken war. Und teilweise gerade in diesem Dürren.
Wann war das?
Das war also Piora 1 ist 3900 vor Christus und Piora 2 war so 3400 vor Christus. Und man kann in diesem Zeitraum
5.500 Jahre
wieder erneut nach dem gleichen Schema Völkerwanderung beobachten. Also man sieht zum Beispiel an der Donau, in den Karpaten, da ziehen die Lengyel in Mähren ein oder es kommen die Cucuteni Tripolie nach Moldawien und nach Rumänien und noch andere kleinere Kulturen, die sich da irgendwo dazwischen schieben, die dann die etablierten Kulturen an der Donau verdrängen oder übernehmen, je nachdem. Und mit diesen bronzezeitlichen Kulturen, also die ersten frühbronzezeitlichen Kulturen, kommen so 3900 vor Christus mit den Tripolie und mit den Lengyel, kommt auf jeden Fall der etablierte Weinbau. Also spätestens 3500 vor Christus war überall Weinbau.
Also sowohl 5.500 Jahre.
Sowohl in Baktrien, in Zentralasien, im Iran, in Mesopotamien, an der Donau und in der Anatolien und in Südfrankreich und auch in Iberien. Iberien ist, glaube ich, 3400 vor Christus der erste Weinbau nachgewiesen.
Auch in Südfrankreich?
Im Prinzip schon, ja. Wobei wir da wieder mit der Archäologie zu tun haben. Wir haben dieses Problem mit den falschen Datierungen, weil gerade in dieser Frühzeit findet man hauptsächlich Holzreste. Und das war jetzt auch mein Problem, wo ich die Literatur gelesen habe, dass eigentlich das gar nicht, am Anfang, wenn man das anfängt zu lesen, gar nicht so gut korreliert mit Naturkatastrophen. Ja, sondern zum Beispiel die Einführung der Keramik in Griechenland liegt 200-300 Jahre vorher. Aber wenn man dann sich ein bisschen tiefer reinkniet, dann merkt man, die haben da Holzreste von Bäumen vermessen und das waren halt 300 Jahre alte Bäume, weil die hat ja vorher keiner gerodet. Mhm. Ja? Und natürlich, durch die C4-Messung wird gerade wenn man den Kern hat, den man verbrannt hat in irgendeinem Holzrest, Holzkohlerest, dann zeigt es natürlich das Alter von dem Baum an im Jungstadium, weil der Kern ist ja quasi das Jungstadium.
Ja, da kommst du nochmal rein.
Und da habe ich 300 Jahre überdatiert. Ja, und das hat man mittlerweile erkannt und man hat auch diese ganzen Kulturen auch in Mesopotamien quasi neu datiert und es ist keine vor 8200 mit Keramik aufgetreten, keine einzige, was vorher nicht so klar war bei den Archäologen. Ja, also manche denken immer noch, dass 300 Jahre vorher schon die Keramik da war. Die haben irgendwie den Zug der Zeit verschlafen, aber wie auch immer, also alles, was nachdatiert worden ist, ist nicht vor 8200. Und also jetzt nicht die Landwirtschaft, sondern die Keramik. Ja, Landwirtschaft gab es vorher auch schon. Aber es kamen eben, wie gesagt, später auch noch Völker und gerade diese Lengyel und Tripolje und also die sind insofern interessant, weil gerade bei den Lengyel steckt ja im Grunde der Name, klingt ja schon ziemlich chinesisch, also es gibt die Liang oder Heilongjiang, diese Provinz in Nordostchina. Es gibt diese Flüsse Liao und Yalu im Norden vom Gelben Meer, also Mandschurei, südliche Mandschurei, wo oben drüber ja der Amur dann das Amurgebiet angeht. Und diese Liao und Yalu gab es auch als Völker, oder das waren im Grunde die Völker, diese Flüsse, nach denen die Flüsse benannt sind. Und die findet man dann auf einmal in Mähren, also in den westlichen Karpaten. Und das Gleiche mit den Tripolje, oder es gab Longshan-Kultur, diese Longshan, Liang, da haben wir sie wieder, ja, oder Jung, Chung. Chung ist ein Stamm in Nordchina, hat mit Jung nichts zu tun, sondern kommt von diesem Stamm. Oder eben Long, Karolinger, da haben wir sie mit drin, oder Nibelung, ja, da haben wir sie auch mit drin. Das sind Stämme, also die Longshan-Kultur, das ist das Verblüffende wirklich, weil das ist die erste Kultur in China, die Amphoren herstellt. Und die Amphoren könnten auch griechische Amphoren sein. Und sie stellt eine Keramik her, zum gleichen Zeitpunkt wie die Tripolje, also das Nachbarvolk von diesen Lengyel, die quasi identisch ist mit der Keramik in China. Also es ist wirklich verblüffend.
Das hast du mir auch mal gesagt. Ja. Da will ich mal kurz abschweifen, unsere Zuhörer hören Namen und auch Sorten, die sie ja gar nicht kennen, aber jeder kennt ja nochmal den Riesling.
Ja.
Und wenn wir jetzt sind wir, du hast ja mal behauptet, also Riesling ist jetzt nicht eine autochthone oder eine Rebsorte, die am Rhein entstanden ist, weil wir ihn ja auch Rhein-Riesling nennen, sondern du verortest ja die Entstehung des Rieslings ja auch in die Karpaten, wenn soweit ich das weiß. Und du erklär mir das jetzt nochmal mit der Namensgebung von dem Riesling, weil er auch nichts mit dem Ruß zu tun hat. Das flechten wir mal ein. Wir haben zwar historische Rebsorten, aber daran erkennt man auch sozusagen ein kleines Beweisstück auch an den alten Traditionssorten, die wir gut kennen, wie die sehr gut korrelieren mit der Theorie des asiatischen Einflusses, was du ja hier immer wieder
sagst. Ja, also gerade bei den Lengyel ist es halt wirklich offensichtlich, weil man muss sich da klar werden, also die haben in Südpolen gelebt, die haben ganz Mähren, also karpatisches Mähren, die Slowakei und Tschechei besiedelt und sie haben einen Großteil von Ungarn besiedelt. Also das war eine richtig ausgebreitete Kultur. Sie war sehr wahrscheinlich matrilinear, weil diese Frauenstatuen, die da in der archäologischen Ware aufgetaucht sind, zeigen fast immer nur Frauen. Ja. Auch bei den Kukudeni sind eigentlich nur Frauen im Spiel, also sogenannte Amazonen, sage ich jetzt mal. Also bin ziemlich sicher, dass das die eigentlichen Amazonenvölker waren in Europa. Aber jetzt beim Riesling ist das eigentlich, also Riesling hat im Grunde zwei ethnografische Elemente in sich, wenn man das jetzt aus der völkerkundlichen Sicht oder ethnografischen Sicht sehen will, was ich ja gerne tue, weil ich bin ja Völkerkundler. Und wir haben die Ries und wir haben die Liang. Die Ries sind schon mal ein Volk, die zumindest in der Spätantike auf römischen Straßenkarten am Rhein erwähnt sind. Die heißen da zwar Rii, aber eigentlich ist es ein J, also oder ein Z. Im Chinesischen wäre es ein Z, im Lateinischen wäre es ein C, also Ris heißt es eigentlich. Ein Ris kommt von Rehe oder Ressa, Im Iranischen ist es Ressa, im Französischen heißt es Roi und im Spanischen heißt es Rehe, das sind die Könige. Ja? Das ist das eine. Und dann haben wir eben diese Liang, ja? Und das ist das andere Volk. Was das bedeutet, weiß ich jetzt allerdings nicht. Ja, Lang heißt das bestimmt nicht, aber es gibt ja den Nachnamen Lange zum Beispiel, der auch davon herkommt. Oder wie gesagt, Karolinger als wichtiges weinbautreibendes Volk, was dann das ganze Fränkische Reich zumindest initiiert hat oder vergrößert hat und auch den Weinbau gefördert hat unter Karl dem Großen und so weiter. Aber wenn man jetzt, also wir haben die Ressa tatsächlich auch in Pannonien, und zwar als Linearbandkeramiker, das kann man auch ableiten an den Markern, die aus dieser Kultur entsprungen sind. Und das ist einmal der R-Marker und das andere ist der G2R-Marker und beide zusammen bilden quasi Resse, also die Re und die Su, Ressa, ja, da haben wir sie. Also man kann aus dem Marker im Grunde die Stammesnamen ablesen und umgekehrt genauso, wenn man das so macht, wie ich das mache, ja, ohne das jetzt detailliert zu erklären. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Hinweise darauf, dass diese Linearbandkeramiker, die vor den Lengyel in dem Gebiet gelebt haben, diese Ressa waren und dann kamen die Liang oder die Long und beide zusammen sind es die Riesling.
Oder? Ja, nochmal, jetzt, also Ries ist?
Sind die Ressa oder die Ressa, diese Linearbandkeramiker.
Und das Ling?
Und die Ling sind die von den Lengyel. Ja?
Also wir haben hier in der Namensbezeichnung, einer Rebsortenbezeichnung sozusagen, die Völker selbst inkludiert, die dann wohl logischerweise mit dazu beigetragen haben, dass diese Sorte als solches dort hinkam oder ist sie jetzt dort entstanden?
Ja, das ist jetzt die gute Frage, aber ich würde mal sagen, möglicherweise war sie da schon mit den Linearbandkeramikern, die ja diesen G2-Marker vertreten. Und die Lengyel haben vielleicht den Neunisch oder sonst irgendwas mitgebracht oder irgendeine andere Sorte. Aber das mit dem Heunisch ist eigentlich auch relativ klar, weil Heunisch heißt eigentlich Kinaka. Und das ist im Grunde so ein H mit so einem Bogen dran, was man als CH ausspricht, also eigentlich Kinaka oder Kina, ja. Also manche Völker, die Germanen, haben es dann halt als K ausgesprochen und die hebräischen Völker sind quasi stumm, ne? Die haben es quasi als Inak oder Anuk ausgesprochen. Aber eigentlich ist es dieses H, was man halt mal mehr oder weniger stumm, oder die Schweizer machen es dann zum Kur, ja. Also auf jeden Fall. Und diese Kinaka ist der assyrische Name von Kanaan. Und es gab noch ein zweites Volk, was am Schwarzen Meer gelebt hat, also im Norden vom Schwarzen Meer auf der Krim, die hießen Henoki, was aber der gleiche Ursprung ist. Die waren in der Antike, die Kinaka waren in der Bronzezeit. Und dann gibt es diese Hirnzen im Burgenland, die eigentlich als Deutsche laufen, aber eigentlich auch Kinaka waren, die sehr wahrscheinlich diese Rebsorte Heunisch dann geprägt haben. Ja, also wenn man so will, kommt der Heunisch aus Nordsyrien und ist mit diesem Volk der Kanaer oder Kanaken, ja, Kanaken kommt da auch von dort, zu uns gekommen.
Also haben wir das eine, einmal den Heunisch und dann
und wir haben, Sorte, und wir da kam es dann also zu beim Pinot ist es noch am einfachsten eigentlich, also Pinot heißt eigentlich Weinak und wir haben die Weinaken im Kaukasus, wir haben sie umgekehrt als Nachivan im Kaukasus, da haben wir sie als Phönizier am Jordan und wir haben sie als Vinca oder Vinca, Da Vinci, Vinchgau an der Donau und auch die Vinca oder Vinci, Vinca haben quasi mit der Linearbandkeramiker diesen Marker G2A gemeinsam und sie haben sind das Vorläufervolk von diesen Lengyel. Also die sind aufeinander getroffen. Und am Schluss waren aber archäologisch nur noch diese Lengyel da und die anderen waren weg.
Ja,
also bei den Linearbandkeramikern weiß man, dass sie dann quasi Mitteleuropa besiedelt haben und die Schweiz, Swiss mit Z, ja, da sind sie wieder, die Winca, die hießen wahrscheinlich damals nicht Winca, sondern einfach nur Chu, ja, Chiau oder Chuchu, Czech, da haben wir sie auch wieder in der Tschechei, oder Kukudeni, da haben wir sie auch mit drin. Man muss ja bei diesen ganzen archäologischen Namen, weiß man ja nicht, zu welchem Zeitpunkt die tatsächlich entstanden sind. Man weiß bloß, dass es, also die meisten Namen korrespondieren mit Orten.
Man kann also
und die Orte,
Namen, genau, die, dann
es gibt also Ort,
die Verbindung zu den Völkern
genau,
in ihren
ja.
Wanderungen.
Genau, ja, da gibt also es gibt diesen Ort Lengyel, nachdem die archäologische Ausgrabungsstätte benannt ist, oder auch die ganze Kultur. Und dann gibt es, weil es diesen Ort gibt, gab es ja wahrscheinlich auch ein Volk, was eben Long und Gyöl oder Jöl hieß. Ja, die gibt es ja heute noch. Die Gyöl sind letztendlich die Gallier, also liegt da auf der Hand, auch vom Marker her. Brauchen wir jetzt aber nicht drauf eingehen. Und das Problem ist bloß, wenn ich jetzt einen zusammengesetzten Namen habe wie Leng und Jöl, dann sind die ja nicht gleichzeitig gekommen, die Leng und die Jöl, sondern die Jöl sind wahrscheinlich später gekommen als die Leng.
Ja, die sind ja. Nicht nur gewandert, die Völker, ja, sondern die haben sich auch noch bekämpft.
Und auch bei den Winca, also nach meinem System entscheidet immer das Volk, was am Schluss steht, ist das letzte Volk, was gekommen ist, sagen wir, und das Dominante. Also bei den Winca waren es dann die Chu, die dominant waren, und bei den Lengyel waren es die Gyöl, die Gallier, die es dann bis in die Antike hineingegeben hat. Und die Long, wenn die wirklich aus Longshan kamen, also aus China, müssen einen Marker gehabt haben, den es heute an der Donau nicht mehr gibt. Das ist der Marker O, der eigentlich die Hong und die Kong, also Chinesen, markiert, den es noch im Kaukasus gibt, den gibt es auch noch im Nordiran, aber offiziell nicht mehr an der Donau, aber die Kulturen, wie gesagt, die sind alle untergegangen und in der Regel war es so, dass die bronzezeitlichen Kriegervölker, die dann mit den Pferden einmarschiert sind, werden zu Beginn der Bronzezeit, während dieser zwei Dürren, die ich da vorhin beschrieben habe, die haben in der Regel immer die Männer umgebracht und die Frauen leben lassen, also dass man dann heute überwiegend die Frauenmarker noch findet, aber die männlichen Marker sehr stark dezimiert sind. Und dieser Marker R1A, der dann zum Beispiel mal eine Zeit lang in der Ukraine dominiert hat, den findet man heute in Irland und in Iberien, aber nicht mehr da, wo er ursprünglich dominiert hat. Also war schon brutal die Zeit. Da ist dann, hat man sich nichts geschenkt, sage ich mal. Wobei die
immer in klimatischen Kaltphasen, wo man sich nichts schenkt,
ja.
Ne, wo es immer hart wird.
Ja, und dann, also diese zwei Dürren, Piora 1, Piora 2, das war auch so eine einschneidende Geschichte, weil danach beginnt die Bronzezeit und danach ist überall der Weinbau. Ja, und dann kann man sich fragen, wo war er vorher? War er überhaupt schon vorher? Wir wissen ja Georgien sowieso, aber wir haben ihn auch im Nordiran ein bisschen später und wir haben ihn eben in Dikilitash, wo man 1000 Jahre später als in Georgien, wobei man sich da streiten kann, weil diesen Marker G2A, der in Georgien vorkommt, der kommt auch an der Donau vor. Also das war die dominante Kultur, der G2A war in den Linearbandkeramikern mit drin und auch in den Winca und auch in der Stadt-Chebo-Kultur, sodass man eigentlich die zeitgleichen Kulturen an der Donau gegenüber Georgien hatten den gleichen männlichen Marker, sodass man eigentlich sagen kann, wenn der Weinbauer in Georgien vorkam, müsste er eigentlich auch an der Donau schon gewesen sein. Aber eben in dieser Ausprägung, dass man quasi Hausgärten hatte, wo halt ein paar Reben standen, wo man Federweisen gemacht hat zum Erntedankfest und wo der Wein dann auch relativ schnell ausgetrunken war und man dann halt den nicht konserviert hat oder so oder in großen Mengen dann angebaut hat, sondern eben speziell für dieses Kultfest, wahrscheinlich tatsächlich Erntedankfest, ja, im übertragenen Sinne. Und dann hat man halt, wie jetzt beim Apfelmost, ja, ähnliche Geschichte, da hat man dann halt, wenn man aus Äpfeln diesen Apfelmost macht, irgendwann ist er dann durchgegoren und irgendwann ist er auch ausgetrunken und dann wartet man bis zur nächsten Ernte. Und so war, denke ich, war es die ersten 2000 Jahre Weinbau überall in Europa und auch im Orient und sonst wo. Und das Problem ist einfach bloß Osteuropa, Georgien, dass die Georgier diese Rebkerne, die sie da gefunden haben, als Vitis vinifera deklariert haben und die ähnlichen Rebkerne, die man bei den Vinca, bei den Lengyel und überall dort auch gefunden hat, aber eben bloß als Wildrebe deklariert hat. Und das war jetzt der Denkfehler einer ganzen Geschichte. Ja, die Reben gab es sehr wahrscheinlich damals schon, weil sonst hätte ja der Riesling und Riesling vielleicht weniger, aber so Ursorten wie Süßschwarz und Pinot und all die Sorten, die nach diesem Gedankenkonstrukt, was ich da aufgebaut habe, 8000 oder 9000 Jahre alt sind, wahrscheinlich 8000, die hätten das nicht überlebt, ja, wenn es die damals nicht auch schon an der Donau gegeben hätte. Ja, also kann davon ausgehen, dass eigentlich die Donaukulturen, also die Vinca, die Starcevo, Caranovo vielleicht noch nicht, aber die anderen, überall, wo dieser Marker G2A mit eingebaut ist, quasi in den männlichen Führerkulturen, dass die auch schon Weinbau hatten. Die Lengyel, die dann direkt aus China kamen, die haben dann nochmal wieder neue Sorten mitgebracht. Welche dann das auch immer sind, das müssen wir dann im Einzelfall wirklich mal überprüfen, indem man mal nach China fährt und dort ganz gezielt Proben nimmt, also nicht irgendwie so Zufallsstatistik macht. Ich habe da 200 Sorten, die 1800 so und so aus der ganzen Welt zusammengebracht worden sind in Frankreich. Das ist ja die Grundlage unserer Genetik sozusagen. Oder die ganzen genetischen Analysen gemacht. Also man müsste wirklich mal die Wildreben in China tatsächlich angucken. Man müsste mal gucken, was da an Amorensis noch existiert oder an Hybriden von Amorensis und so weiter. Und dann die Schlüsse ziehen. Ja. Und auch im Kaukasus, also bin mir ziemlich sicher, dass ich in Georgien den Süßschwarz gesehen habe. Aber beweisen kann ich das nicht. Also es gab eine Sorte, die tatsächlich so aussah wie ein Süßschwarz. Aber wie gesagt, ich habe keine Genetik und nichts davon. Das ist mir halt über den Weg gelaufen. Und ich habe ihn auch als Black Prince auf der Krim gefunden. Also das ist ein Krüppel-Süßschwarz, aber es ist ein Süßschwarz, aber erkennbar als Süßschwarz, bloß eben ein Krüppel. Virös hoch 3. Aber es ist ein Süßschwarz und also die Sorten, die hat es auf jeden Fall, denke ich, schon länger gegeben, als man heute denkt. Und der Bezug mit den Weinacken ist eigentlich relativ klar. Also von Weinack ist Phöniz und eben auch Pinot, also heißt er eigentlich Pinots ursprünglich in der ganz alten Literatur, oder Pinox mit X am Schluss, da ist das abgeleitet. Und aber eben diese Weinacken, die gab es nicht bloß im Kaukasus, sondern die gab es eben auch an der Donau und die gab es auch in Syrien. Und deswegen ist das mit Georgien immer so eine Sache. Ja. Aber es ist vollkommen klar, dass also Longshan zum Beispiel, da ist es wirklich offensichtlich an der Keramik, dass das direkt aus China kam. Und die kam zu einer Zeit, also 4900 vor Christus, ist keine Trockenperiode, das ist mal was anderes, sondern das ist diese Zeit, wo man sagt, also der Höhepunkt des Atlantikums, feuchte Höhepunkt des Atlantikums, wo der Meeresspiegel vor der chinesischen Küste, und da gibt es eine Arbeit drüber, 3 oder 4 Meter höher stand als heute. Ist jetzt natürlich in der ganzen Klimadiskussion nicht so opportun, sowas zu behaupten, aber ich habe es aus einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, wo genau dieser Meeresspiegel rekonstruiert wurde seit der Eiszeit. Und man sieht da sehr schön, in drei Phasen quasi extrem angestiegen ist. Also in der letzten Phase quasi innerhalb von 500 Jahren fast 20 Meter. Also das ist schon enorm und eben auch über den heutigen Meeresspiegel, was Sie da sehr schön herausgearbeitet haben. Und wenn ich jetzt diese Völker habe wie Longshan, die ja in den Flussdeltas gelebt haben, am Fluss, an Liao und Yalu, also hauptsächlich an diesen beiden Flüssen, und der Meerspiegel steigt 3 Meter über heute, oder wenn man sich das Yangtze-Delta vorstellt, was ja heute schon versumpft ist, ja, wenn der Meerspiegel nochmal 3 Meter steigt, ja, dann was da alles an Brackwasserflächen dann entsteht, die vorher vielleicht für Reis genutzt worden sind und hinterher nicht mehr brauchbar waren, weil da Salzwasser drauf stand. Das war sicherlich ein Grund, warum diese Völker zu dieser Zeit, 4900 vor Christus, an der Donau erschienen sind, weil sie eben aus ihrem eigentlichen Gebiet am Gelben Meer oder in diesen Deltas nicht mehr leben konnten, weil eben das Meer ihnen das Land weggenommen hat.
Also einmal die Trockenheit?
Und einmal das andere Extrem, das Feuchtigkeitsextrem. Und ich denke auch, dass also gerade diese Longshan tatsächlich eigene Rebsorten mitgebracht haben. weil es natürlich in einer feuchten Periode viel einfacher ist, lebende Pflanzen quasi selbst über große Strecken zu transportieren, vor allem im Winter, wenn man die jetzt im Topf hat und man hat halt ein Edelreis im Winter, was sowieso in der Winterruhe ist, dann kann man das locker mal ein paar Monate lang transportieren, ohne dass da was passiert.
Macht wieder ein Speckling,
ja, und man muss immer sehen, Noah hat ja den Rebstock gepflanzt und nicht Kerne ausgesät. Also das ist auch ein kleines Detail in der Bibel, was auch schon zeigt, dass die doch einiges in der Lage waren, diese Völker, was man ihnen so vielleicht nicht zutraut heutzutage. Dumm waren sie jedenfalls nicht.
Ging ja auch nicht. Ich meine, das will ich mir hier kurz einfließen. Kurze Botanik. Der Samen einer Beere ist immer wieder das Kind der eigentlichen Rebe. Wenn ich also die Rebe an sich, wenn ich die Eigenschaft des Weinstockes erhalten will, kann ich es nur über die vegetative Ernährung. Das heißt damals durch Steckling. Also ich muss mit Holz irgendwo hin, Steckling wieder aussehen, dann irgendwann das Holz dieses Weinstockes wieder abhalten und mit dem Holz wieder weiter.
Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in dieser Zeit der Heunisch zum Beispiel in die Karpaten gekommen ist, und dann auf diese Sorten, die schon da waren, getroffen.
Also er hat, muss man sich vorstellen, der wurde gepflanzt, der Heunisch trieb aus, er hat im Frühjahr geblüht, mit der Blüte war Samen geflogen worden und er hat einen guten Samen. Und dann ist ein andere Weinstöcke in der Nachbarschaft gestanden, die haben ihre Blüte geöffnet, da war der Stempel, ist ein Samen draufgefallen, da drin entsteht eine Beere, die Beere wird reif, der Samen fällt zu Boden, und der Samen bildet ein neuer Spross und dann haben wir eine neue Sorte.
Ja. So kann man sich vorstellen, das kann dann drüber streiten, war das gezielt oder war das Zufall oder wie auch immer. Ja. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Kinaka, da steckt ja das China schon drin. Ja. Eigentlich heißt Kinaka Chinese, wenn man das so überträgt, oder eben Kanake. Man hat mit den Türken nur sekundär zu tun. Ja. Aber die Türken grenzen jetzt halt nun mal an dieses Kinaka, an dieses Reich Kinaka. Und es gibt auch eine Rebsorte, die heißt Kanigel, was letztendlich auch nicht viel anders ist als Kinaka. Und eine Kanek-Rate-Kultur im Piemont, da haben wir es auch. Diese Kanek heißt auch nur Kinaka. Ja. Und Rate sind die Räter. Also insofern kann man das eigentlich ganz gut ableiten. Und ich bin mir, naja gut, beweisen kann man sowas nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Völker, die während dieser feuchten Periode gewandert sind, Sorten wie den Heunisch oder andere Ursorten, die auch noch eine Muscatella zum Beispiel, Muscat ist nochmal eine andere Geschichte, aber solche Ursorten, sage ich jetzt mal, mitgebracht haben. Ja. Und dann eben, weil ja die Lengyel dann auch trotz Matrilinearität sehr expansiv waren und die anderen Kulturen quasi übernommen haben, die Winka und auch die Reste von der Linearbank-Keramik, die ja nicht bloß nach Mitteleuropa entwischt ist, sondern sich auch in Transsilvanien festgesetzt hatte, also als Rückzugsgebiet. Die haben die dann irgendwann, sind die dann zerrieben worden zwischen Cucuteni und Lengyel, die beiden also buntkeramischen Kulturen. Und in dieser Zeit, sage ich mal, sind die Rebsorten dieser Lengyel auf die Völker, also auf die Rebsorten der Winka zum Beispiel gestoßen oder vielleicht auch der Linearbandkeramiker, die den gleichen Marker haben. Und und dann kann man sich überlegen, gab es schon schlaue Leute, die dann Kreuzung gemacht haben oder ist das alles irgendwann später passiert? Oder diese Lengyel-Kultur ist ja dann auch wieder untergegangen, ist von diesen Kurgan-Kriegern, die dann während der frühen Bronzezeit da eingefallen sind, quasi ausgelöscht worden. Und in dieser Zeit sind sicherlich diese Weinberge, die da schon existiert haben, brachgefallen. Und immer wenn irgendwo Zeiten sind, wo Völkermorde passieren, fallen Weinberge brach. Und wenn Weinberge brach fallen, fallen Samen auf den Boden. Und
Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte.
Und wenn es halt eine feuchte Periode ist, dann keimen die und irgendwann später kommt ein neues Volk und holt sich dann diese verwilderten Reben wieder, so wie es auch
aussehen.
So wie ich es ja in Brandenburg und anderswo auch gemacht habe. Ja,
genau, im Prinzip war es gleich.
Und stecken die dann wieder in den Boden und dann hat man die Sorten gerettet. Aber dass die dann doch so alt sind, das wusste man vorher nicht. Das ist, sagen wir mal, eine Erkenntnis, auf die ich eigentlich ganz stolz bin. Weil die meisten Wissenschaftler gehen ja irgendwie davon aus, dass es die Römer waren oder vielleicht die Griechen oder sowas. Aber dass es so weit zurückgeht, da denkt ja keiner dran. Und die meisten, wie gesagt, bleiben geistig in Georgien oder in der Osttürkei oder in Aserbaidschan stecken, aber nicht denken nicht weiter bis nach China.
Und auch nicht bis in die Karpaten.
Und auch nicht in die Karpaten. Und dann hat später Indien noch eine große Rolle gespielt, aber dann auch erst in der ausgehenden Bronzezeit. Und das ist eine andere Geschichte. Aber diese Bronzezeit, das ist, also diese zwei Dürren, ja, die
waren dann in der Bronzezeit dann auch bei uns jetzt zum Beispiel am Rhein dann schon auch dann?
Ja, bei uns ist
oder bei uns auch Südfrankreich dann.
Bei uns auch, aber das Einschneidende war eigentlich einmal in Indien, weil zu der Zeit beginnt dann die Induskultur, die eigentliche, auch in Mesopotamien, wo die Uruk-3-Zeit beginnt und Keilschrift erfunden wird und diese Tempelkulturen entstehen, die es vorher so in der Art nicht gab, weil es ja Regen fällt, es war ja noch feuchter und es gab auch in Mesopotamien Regenfeldbau. Und nach diesen Piora-Düren oder auch während diesen Düren gab es keinen Regenfeldbau mehr, dann war man angewiesen, künstlich zu bewässern oder man ist verhungert. Mhm. Ja? Und für diese künstliche Bewässerung hat man aber eine Priesterschicht gebraucht, also in der Regel waren das Priester oder verknüpft wie bei den Pharaonen Halbgötter, ja, oder richtige Götter oder wie auch immer, also immer diesen religiösen Überbau dabei.
Kommt dann auch in die Zeit rein.
Den hatte man in Indien, dann hat man überall diesen religiösen Überbau, wo quasi die Urahnen eines Volkes letztendlich die Götter, den Götterpantheon bestritten haben und die Urmutter und der Urvater Enki und oder Ahn wie heißt sie? Niana, bei den Sumerern dann später. Aber Ahn ist zum Beispiel auch ganz klassisch, weil es gibt die Anao-Kultur, ja, es gibt die Han in China und wir haben den Gott Ahn, wir haben auch, oder Ra aus Indien und Ra in Ägypten, also da haben wir überall die Parallelen auch ins Religiöse rein, aber das ist jetzt nicht der Punkt hier. Aber entscheidend war halt, dass diese Piora-Düren eigentlich dann eine Kaste von religiösen Eliten bedurft haben, um eben diese künstliche Bewässerung zu organisieren. Das war eigentlich das Entscheidende. Auch diese Erdarbeiten, die notwendig waren, um diese Kanäle zu bauen und all das, ja, was ja dann.
Also, es ist der Einfluss der Induskultur
Nee, noch nicht. Also, generell, das muss man vorstellen, in China gab es ja auch noch Kulturen. Die haben auch genauso unter dieser Piora-Dürre gelitten und wahrscheinlich sind sogar die gleichen Kulturen, die dann später in Mesopotamien auftauchen und die gleichen Kulturen, die auch sonst wo aufgetaucht sind, in Indien und so. Wie die jetzt geheißen haben, ist noch ein anderer Punkt, aber man kann davon ausgehen, dass es auch einen chinesischen Impuls gab, weil in Nordchina, in diesen Monsungebieten, wo immer mal wieder der Monsun ausgefallen ist, gibt es ja schon sehr früh den Reisanbau und der Reisanbau hat was mit Bewässerung zu tun.
Ja? Kann alles sein, ja.
Und diese Kunst der Bewässerung gab es auch im Nordiran in ähnlicher Verbindung auch mit den Flüssen und Erdarbeiten, wo man dann von den quasi Rohre gebaut hat, von den Quellen in den Bergen, so ähnlich wie es die Römer dann in Wallis gemacht haben, oder die Sarazen oder wer es dann auch immer waren, weil es aber, die haben dann die Bergquellen quasi angezapft und dann Rohre aus den Bergen verlegt und so. Und das sind dann halt Dinge, wo man jemanden braucht, der das organisiert, auch in der Induskultur. Ja, die Städte der Induskultur, die unterscheiden sich so ein bisschen von den Städten am Oxus. Am Oxus sind sie so klassisch feudal, ja, da haben sie ein Königshaus, da haben sie einen Tempel, und da haben sie Handwerkerviertel und Wohnviertel. Und in der Induskultur gibt's ein religiöses Zentrum, wahrscheinlich frühsemitisches religiöses Zentrum, so ein Reinigungsbad, wie man es im Islam dann später hat oder im Judentum. Und alle anderen sind relativ egalitär. Also die Häuser sind einheitlich, gab zwar dann noch so Handwerkerviertel und sowas, aber das war alles zentral organisiert. Straßenbau gab es, es gab Wasserzufuhr und Wasserabfuhr, also Abwasserkanäle und sowas. Und das muss man halt einfach planen, organisieren. Und dann gab es ja diese Siegel und die Indus-Schrift und Mesopotamien, die Keilschrift, wo man auch Verbindungen ziehen kann, auch zu den Chiahu. Also manche, die Winkerschrift zum Beispiel, hat sehr viel Ähnlichkeit mit den frühen Schriftzeichen aus China. Also, aber da bin ich jetzt nicht so tief eingestiegen, sage ich jetzt mal, um das wirklich beweisen zu können. Da haben sie ja auch schon zig Leute den Kopf zerbrochen, also das muss ich jetzt nicht auch noch machen. Aber bei uns ging es um den Weinbau und diese Piora, also die hat die Urok-3-Kultur verursacht, sie hat die ersten Hochkulturen in Griechenland und auf Kreta mit einbezogen, auch in Anatolien und also da kann man dann halt diesen, sagen wir mal, den Übergang von einer Stammeskultur zu einer Reichskultur, ja, wo dann Großreiche entstanden sind, die mehrere Stämme umfasst haben, wo quasi jede Stadt ein eigenes Stammesgebiet war und dann eben vereinigt wurde im Großreich, was auch immer dann wieder, wo dann quasi die Stammeskönige zum Adel geworden sind, ja, zur Adelsschicht, so wie bei uns im Feudalismus letztendlich ja auch. Ja, Karolinger war ja ein Herrscherhaus, was ursprünglich ein Stamm war. Und diese Herrscherhäuser haben dann untereinander um die Macht konkurriert. Wer stellt am Schluss den Kaiser oder den König? Ja, und so ähnlich war das in Mesopotamien, so ähnlich war das am Oxus, so ähnlich war das in Indus. Wobei es am Indus nochmal komplizierter war, weil da halt die eigentliche Induskultur war eine Theokratie, so ähnlich wie in Tibet. Ja, da gab es sehr wahrscheinlich diese Hohepriester und sonst gab es das gemeine Volk, so ähnlich wie die Lamas in Tibet. Also diese Klosterbrüder, die dann in den Klöstern gelebt haben und das Volk, was dann halt ergeben dem Buddhismus treu war und alles gemacht hat, was die Priester gesagt haben. Und so ähnlich war es in der Induskultur auch. Und dann gab es aber auch am Indus, also gerade am Saraswati oder auch an anderen Gegenden von Indien, gab es auch diese klassischen Stammeskulturen, es gab auch Ureinwohner und alles Mögliche. Also Indien ist extrem komplex. Man muss da auch wirklich dann die vedischen Schriften ein bisschen gelesen haben, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Aber wir sind ja jetzt noch einen Schritt vorher in der Bronzezeit. Aber die Bronzezeit war eben insofern relevant, weil man danach eigentlich überall den Weinbau hatte. In Ägypten, in Mesopotamien, in Syrien und zwar im großen Stil, also organisiert.
Ja. Und aber auch schon partiell.
Auch schon bei uns, ja, partiell. Und das ist es halt die Frage, also auf jeden Fall in Osteuropa, davon kann man ausgehen, weil diese Reiterkulturen, die da einmarschiert sind, die Iren, also die Marker R1b und die Russen R1a, das sind im Wesentlichen diese Völker, vielleicht noch die Türken, also das ist der Marker P, P und Q, den man auch in Katar dann findet und anderswo, aber bei uns waren es im Wesentlichen R1a und R1b. Und R1b sind die Iren und die anderen sind die Russen, also die Ur und die Ru, ja, wenn man so will, nach meiner Logik. Aber unabhängig davon, diese Reitervölker, die waren Sklavenhalter, ja, also wie die Griechen, die Römer, alle Hochkulturen eigentlich waren Sklavenhalter. Die hatten, auch in Indien, die hatten diese Unterschichten, die gemeinen Arbeiten verrichtet hatten, die hatten die eigentlichen Sklaven, dann hatten sie eine Kriegerschicht, sowohl in Indien als auch im mitteleuropäischen Mittelalter. Und sie hatten eben dann diese Könige oder Kaiser, oder wie man sie dann auch immer nennen will, wobei König ist ja direkt abgeleitet von Kanake. Ja, also der Kanikel heißt ja nichts anderes als König. Ja. Und also da haben wir schon, so wie bei Jung, haben wir diesen Einfluss aus China wieder. Aber es gibt auch andere Bezeichnungen eben für König, eben Roi oder Resse oder dann Kaiser oder sowas, ja. Oder Sir. In Indien ist das die Sir und die Pir, die man dann wieder in England findet oder auch teilweise in Frankreich. Oder die Gurus, ne, die Kuru bei uns, Kuru oder Kur, der Fluss Kur. Also man kann das dann eigentlich schön zusammenbringen, wenn man mal den globalen Kontext begriffen hat, aber man muss ja wirklich erst den totalen Kontext begreifen, bevor man überhaupt die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kulturentwicklungen verstehen kann. Und ich momentan persönlich bin ich jetzt gerade dabei, diese Zeit zwischen der frühen Kupfersteinzeit und der späten Kupfersteinzeit auszuarbeiten, was ein bisschen schwierig ist, weil die Archäologie einfach auch furchtbar schlecht ist. Gerade im Iran oder in Afghanistan, wo eigentlich zentrale Länder von Weinbau aber schlechte Archäologie aus dieser Zeit, sodass man eigentlich auch nicht viel weiterkommt, als zu sagen, man hat die Rebkerne gefunden und man hatte die Keramik, aber Spuren vom Weinbau jetzt im eigentlichen Sinne, so wie in Ägypten, dass man am Vorn hat, wo ein Siegel drauf ist, das findet man in dieser frühen Bronzezeit oder in der Spätkupfersteinzeit so noch nicht. Ja, man findet allerdings große Amphoren, also große Krüge, sage ich jetzt mal, ja, große Krüge, teilweise auch interpretiert als Begräbnisurnen, ja, die dann aber genauso gut für einen Wein taugen würden. Ja. Oder erst neulich habe ich in einer ethnografischen Zeitung gelesen, dass es in Kafiristan, also da am Fluss Kabul, in diesen nördlichen Zuflüssen, wo ganz eigenständige Völker leben, Nuristani und Kalash und was, wie sie alle heißen, dass da der Ethnograph, der diese Völker beschrieben hat, aus Afghanistan, der hat also die gleichen Tonuhren oder Gefäße beschrieben, wie man sie eigentlich aus Georgien kennt, auch in den Boden eingegraben, ja, auch mit Weinritualen und gleiche Art, den Wein herzustellen, aus Afghanistan. Aber es wusste einfach bisher so gut wie niemand, dass es das dort auch gegeben hat und nicht nur in Georgien. Ja, und die Kultur in Afghanistan ist mindestens genauso alt wie die in Georgien, wenn nicht sogar älter, weil der Ackerbau, der ja 1000 Jahre älter ist als der Weinbau oder vielleicht sogar 1500 Jahre älter, der ist ja dort entstanden, in Nordafghanistan. Ja. Also aus meiner Sicht zumindest. Und diese Kulturen sind also da nochmal, also die akkeramischen Kulturen zumindest, sind dort nochmal eine Ecke älter als in Georgien, wo es, bevor diese Schulaveri kam, eigentlich bloß Jäger und Sammler gab. Ja, vielleicht noch Schweinezüchter oder irgendwas aus einer vorherigen Einwanderungswelle, aber da war keine Keramik vorhanden, auch kein entwickelter Ackerbau. Also der entwickelte Ackerbau kam auch erst mit Schulaveri, Shomotepe und eben mit der Hirse. Also die Hirse ist auch immer quasi wie so ein Indikator, dass die Völker aus China kamen, weil die Hirse eben sonst nur in China gewachsen ist. Ja. Man hat die ersten Hirsefunde sind in China noch vor der Trias, also 14.500 oder so, die allerersten, wo man sich auch streitet, war es jetzt Wildhirse oder war es schon kultivierte Hirse, ist auch egal, aber die Hirse an sich, die dann auch bei den Chiahu, die Chiahu haben Hirse und Reis kultiviert, also waren im Grunde das Volk, was als erstes Volk überhaupt Reis kultiviert hat, soweit man das jetzt archäologisch nachvollziehen kann. Also das war schon relativ fortgeschrittenes Volk, sage ich mal. Und wie gesagt, das haben wir am Anfang schon besprochen, dieses Chiahu zusammen mit den Dadi und den Wan, also gerade die Chiahu und die Dadi gibt dann die Yehuda, ja, oder die Chu mit den Boi, die es da auch noch gab, gibt dann Shiva oder Jahwe. Also man hat immer diese Bezüge zu den semitischen Göttern, sage ich jetzt mal. Jahwe, Jehova, Shiva oder Juda, ja, da haben wir sie auch. Und wenn man das Juda umdreht, sind wir bei den Daci, den Dakern in Rumänien, aber eben auch Daci in Dagestan, Daci in Adygea, Daci in Adige, Alto Adige im Tirol und die Daci in Tadschikistan. Und wir haben sie als Ordos oder Ordox am gelben Fluss. Okay. Also da haben wir wieder die direkte Verbindung.
Wir sind im Prinzip so 3.500 Jahre vor heute.
Ja, also die Piora war die eins war 3.900 und die andere war so auf dem Höhepunkt so 3.300, 3.400 vor Christus, wo die Höhepunkte dieser Trockenheit waren. Ja.
Und will ich mal
hat sie aber mehrere Jahrhunderte hingezogen. Die zweite Dürre war wohl die schlimmere als im Vergleich zur ersten. Und nach der zweiten, also nach Piora 2, ändert sich wirklich alles. Also im Kaukasus ist ein neues Volk. Wir haben neue Völker an der Donau, wir haben neue Völker in Mesopotamien, wir haben die ersten ägyptischen Hochkulturen, die es vorher nicht gegeben hat. Wir haben die Kykladenkultur, wir haben also auch in Anatolien verändert sich alles. Also auch in Georgien, Arax-Kultur, die dann einzieht und so weiter. Oder eben an der Donau dann diese chinesischen Völker, von denen ich vorhin schon geredet habe. Aber Und dann kommen dann irgendwann diese Indo-Arier, also das, was man heute so als Indo-Europäer oder Indo-Arier oder Indo-Russen, die Russen muss man eigentlich dazu zählen, bezeichnet, oder Indo-Germanen, wenn man so will. Die haben insgesamt drei verschiedene Marker, vielleicht sogar vier. Und die kommen dann eben, nachdem diese Piora-Türen stattgefunden haben. Und die kamen aus der Steppe. Und sie waren deswegen so überlegen, weil sie das Pferd domestiziert hatten. Also das waren die quasi ersten Reiterkulturen. Und die konnten quasi vom Pferd aus alles niederreiten. Das war quasi der militärische Fortschritt, der damals stattgefunden hat, dass das Pferd domestiziert wurde. Und mit dem Pferd waren diese Kulturen zumindest am Anfang einfach komplett überlegen. Ja, gegenüber den Kulturen, die vorher bloß ein bisschen Ackerbau und Jagd betrieben hatten. Ja, und vielleicht auch mal sonst sich die Köpfe eingeschlagen haben, mal zwischendurch. Aber auf gleicher Augenhöhe, sage ich jetzt mal. Ja.
Dann will ich jetzt mal jetzt in diesem Teil mal so in dem Zeitraum 3.500 Jahre mal abschließen. Will jetzt hier dann den Schnitt beenden. Wir kamen ja schon im ersten Teil von der Eiszeit bis zu dem ersten markanten Punkt 8.200 Jahre vor heute. Jetzt sind wir sozusagen vor einem Zeitraum von 3.500 Jahre vor heute irgendwo verortet. Mach jetzt mal hier Schluss und wir machen dann, wenn wir uns wieder treffen, dann weiter und dann kommen wir vielleicht in die Zeit hinein, wo dann auch unsere Zuhörer mehr verstehen, was es da geht und was da alles passiert ist.
Wo man die Völker auch besser kennt.
Wo man die Völker auch besser kennt, genau. Also da will ich mich mal jetzt an dem Punkt mich bedanken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast über historische Rebsorten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Weine und weitere Informationen finden Sie in der Online-Vinothek unter www.schmecken-sie-geschichte.de.